Wir fahren heute fort in unserer Betrachtung des Lukas-Evangeliums. Und es wird sehr viele Bibelstellen geben. Und deshalb werdet ihr einen Zettel bekommen, ein Blatt. Ich muss lauter sprechen. Na gut. Ich bitte also die Ordner, dieses Blatt auszuteilen, damit ihr nicht blättern müsst. Lasst uns also das Lukas-Evangelium aufschlagen im ersten Kapitel, die Verse 57 bis 66. Lukas 1, Vers 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kind zu beschneiden, und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Und seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, niemand in deiner Verwandtschaft ist, der deinen diesen Namen trägt. Und sie sprachen zu ihr, ja. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er heißen sollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten, und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Ich habe diese Predigt überschrieben, Johannes der Täufer tritt auf die Weltbühne. Und ich habe sie gegliedert, wir werden also in drei Abschnitten diesen Textabschnitt betrachten. Und dabei erstens die Geburt Johannes des Täufers, zweitens die Beschneidung und Namensgebung und drittens die Folgen. Gott handelt und lässt handeln. Ihr erinnert euch hoffentlich noch gut an Wolfgangs Predigt vor 7 Wochen über die Verse 5 bis 25 unseres Kapitels. Da wurde betrachtet, wie Gott beginnt, die letzte und wichtigste Phase seines von Ewigkeit her bestehenden Erlösungsplans ins Werk zu setzen. Damals, so lasen wir, sandte Gott den Engel Gabriel zu dem Priester Zacharias aus der Abteilung des Abia und kündigte ihm die Geburt eines Sohnes an, den ihm seine Frau Elisabeth, die unfruchtbar und im Alter schon weit vorgerückt war, gebären würde. Wir erfuhren, wie Zacharias diese Prophezeiung anzweifelte und dafür mit zeitweiser Stummheit geschlagen wurde. Und wie der Engel ihm auftrug, den Namen des Kindes, das ihm geboren werden sollte, Johannes zu nennen. Wir haben auch gelesen, wie Elisabeth schwanger wurde und sich 5 Monate lang zurückzog. Eine Zeit, in der sie den Herrn lobpries und ihm für die Erfüllung seiner Verheißung durch den Engel dankte. Vor 2 Wochen hat uns dann Manuel erläutert, wie Elisabeth von ihrer Verwandten Maria besucht wurde und das Kind in ihrem Leib vor Freude hüpfte. Nun lesen wir in unserem heutigen Textabschnitt, dass sich für Elisabeth die Zeit erfüllte, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn, wie es Gott durch den Engel Gabriel verheißen hatte. Aber was bedeutet das? Was heißt, als die Zeit erfüllt war? Was bedeutet Erfüllung, wenn wir biblische Texte lesen? Nun, Erfüllung steht in der Bibel immer dafür, dass eine vormalige Verheißung Gottes reale, greifbare Wirklichkeit geworden ist. Aber wie erfahren wir das? Wie können wir erkennen, dass eine Erfüllung zu ihrer Verheißung passt? Wie wirkt sich das auf unser Verhältnis zu Gott aus? Im äußeren Leben, ihr Lieben, besteht wohl immer zuerst die Spannung darüber, ob Gott sein Wort erfüllen wird, ob er unsere Gebete erhören wird. Diese Spannung wird auch dann nicht verschwinden, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass Gott unsere Gebete erhört. Wann er es tut und wie er es tut, das steht allein bei ihm und übertrifft in der Erfüllung zumeist alle Erwartungen. Das können wir auch nachlesen in Epheser 3, Vers 20. Da heißt es, der aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Diese Spannung verlässt uns auch nicht, wenn es um die Erfüllung der Verheißungen geht, die für uns, für unseren Heilsstand gegeben sind. Das Ergreifen des Heils in der Vergebung stellt uns in den Kampf, in dem uns der Sieg verheißen ist, wie uns in den Briefen an Timotheus und an die Hebräer und im ersten Johannesbrief zugesichert wird. Aber auch nach unserem Durchbruch zum Wandel im Geist nach Römer 8, Vers 1, bleibt in uns die Spannung zurück, die wir mit der Erwartung der Erlösung des Leibes verbinden, wie es in Römer 8, 23 nachzulesen ist, der uns daran hindert, ganz bei Christus zu sein, wie es in Philipper 1, Vers 23 heißt. Der Weg, den wir mit Christus gehen, führt uns von einer Erkenntnis und Erfahrung in der Liebe zur Nächsten. Philipper 1, Vers 9. So leben wir also in der Spannung eines Wanderers, der weiß, dass hinter jeder Anstrengung neue Schönheiten und Freuden warten. So ist also das Leben eines Gläubigen getragen von immer weiterführender Verheißung und Erfüllung. So wachsen wir immer fester in das Vertrauen und in die Treue zu unserem Gott hinein. So wird unser Glaube ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, Hebräer 11, Vers 1, eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Der Gläubige sieht weder den Vater, noch den Herrn, noch die zu seinem Dienst gesandten Engel leibhaftig. Er schaut auch nicht mit leiblichen Augen das, was er hofft, wie es in Römer 8, Vers 24 bis 25 heißt. Weil er aber immer wieder neu die Erfüllung von Verheißungen erlebt, wird er von Jahr zu Jahr gewisser darin, auch die dem Verstand unfassbaren Verheißungen für die Ewigkeit erfüllt zu sehen. So lernen wir mehr und mehr zu erkennen, dass der Erfüller dieses Wortes und Erhörer der Gebete ein lebendiger, ein nicht im Tode gebliebener Heiland ist. Für Elisabeth bewahrheitete sich also nun die Verheißung Gottes durch den Engel Gabriel. Ihre Zeit erfüllte sich und sie gebar einen Sohn. Das Ereignis, dass die unfruchtbare Elisabeth Mutter wurde, war in ihrem Umfeld eine Sensation und löste bei Verwandten und Nachbarn große Freude aus. Sie erkannten das Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, als einen Erweis der großen Barmherzigkeit Gottes. Warum ist hier in unserem Text aber von Barmherzigkeit die Rede? Warum spricht die Schrift hier nicht von Liebe, Güte oder Gnade? Wieso Barmherzigkeit? Nun, in Israel bedeutete eine zahlreiche Nachkommenschaft Freude und Glück. Sie war ein Geschenk Gottes. Das könnt ihr auf dem Zettel und in der Bibel nachlesen, in 5. Mose 28, Vers 4, Psalm 127, Vers 3, Psalm 128, Verse 3 bis 4 und Sprüche 17, Vers 6. Kinderlosigkeit in einer Ehe sah man demgegenüber als eine Strafe des Herrn an. So heißt es in 1. Mose 30, Vers 23, in 1. Samuel 1, den Versen 6 bis 7 und in Jesaja Kapitel 47, Vers 9a. Und es wurde als eine Schande betrachtet, besonders für die kinderlose Ehefrau. Deshalb musste es in Elisabeths Fall nicht die ausdrückliche Liebe, Güte oder Gnade Gottes sein, hier war seine Barmherzigkeit gefragt. Und Elisabeth erhielt Gottes Barmherzigkeit. Das wurde von den Menschen in ihrem Umfeld richtig erkannt. Wenn ein Kind Gottes Barmherzigkeit erfährt, dann löst das bei ihm Dank und Freude aus. 1. Mose 24, Vers 27. Nun soll aber dieser Mensch auch selbst barmherzig mit den Hungernden, den Witwen und Waisen sein. Jesaja 58, Vers 7, Sprüche 23, Vers 10. Diese Barmherzigkeit wird sogar bis auf die Tiere ausgedehnt. Sprüche 12, Vers 10. Dabei darf dem Kind Gottes der barmherzige Samariter aus Lukas 10, Verse 30 folgende als Vorbild vor Augen stehen. Demjenigen aber, der das Erbarmen Gottes an sich selbst erfahren hat, ohne selbst Barmherzigkeit zu üben, den erwartet ein unbarmherziges Gericht. Jakobus 2, Vers 13, Matthäus 18, Verse 33 folgende. Gehen wir weiter in unserem Text. Wir erfahren nun, wie Zacharias und Elisabeth dem mosaischen Gesetz Genüge taten, denn am achten Tag nach der Geburt brachten sie das Kind vor Gott, damit es beschnitten würde. Sie taten das im Gehorsam gegenüber dem Gesetz, das Mose im Auftrag Gottes den Israeliten gegeben hatte. 1. Mose 17, Vers 12a, 3. Mose 12, Verse 2 bis 3. Aber warum musste das gerade am achten Tag geschehen? In 3. Mose 12 heißt es in den Versen 2 bis 3, redet zu den Söhnen Israel. Wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie 7 Tage lang unrein sein. Wie in den Tagen der Absonderung ihres Unwohlseins wird sie unrein sein. Und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Aber hier geht es um weitaus mehr als nur einfach um einen Gesetzestext, um eine Gebotsanordnung. Der Buchstabe Het, der in der hebräischen Sprache das Zahlzeichen für die Zahl 8 darstellt, bildet in gewisser Weise einen Zaun. Einen Zaun, der nicht nur Neues und Altes voneinander trennt, sondern auch das Profane vom Heiligen. Denn die 8 ist in der Bibel die Zahl des Neubeginns. Das Wichtigste, was die Zahl 8 im biblischen Zusammenhang bezeichnet, ist die Auferstehung unseres Herrn Jesus am ersten Tag der Woche. Also nach der vergangenen Woche zu einem neuen Anfang an einem achten Tag. Die Zeit der Gnade beginnt mit diesem achten Tag und damit trat auch der neue Bund, der auch den Heiden die Gnade Gottes zuspricht, in Kraft. Daher musste auch nach dem Gesetz der Israeliten die Beschneidung des Knaben an seinem achten Lebenstag vorgenommen werden. Denn sie kennzeichnet das Kind als ein Glied des Gottesvolkes Israel und separiert es somit von der profanen Welt der Heiden. 8 Menschen, von denen auch die neue Menschheit abstammt, fanden durch die Gnade Gottes Errettung von der Sintflut, die außer ihnen alles Fleisch in den endgültigen Untergang riss. 1. Mose 6, Vers 18, 1. Petrus 3, Vers 20, 2. Petrus 2, Vers 5. Der 8. Sohn Isais wird der von Gott erwählte König Israels, aus dessen Geschlecht der Messias kommt. 2. Samuel 7, Verse 12 folgende. Der Herr Jesus beginnt mit 8 Seligpreisungen im Neuen Bund, der übrigens im Neuen Testament 8-mal genannt wird. Matthäus 5, Verse 3 bis 10, Hebräer 8, Vers 8. Und 8 Totenerweckungen weisen hin auf das neue Auferstehungsleben. Offenbarung 21, Vers 5. Der achte Tag ist also in der Heiligen Schrift ein Hinweis oder ein Typus auf einen Neuanfang. 3. Mose 23, Verse 6, 11, 15 und 16. Und die Geburt des Johannes markierte wahrhaft einen Neubeginn, nämlich den Beginn einer gesegneten Zeit. Den Beginn der Zeit, in der der Heiland, der Sohn Gottes, auf unsere Erde wandelte. Und nun gaben die Nachbarn dem Kind einen Namen und sie nannten es nach seinem Vater Zacharias. Das erscheint ungewöhnlich. Wieso die Nachbarn? Wieso nicht die Eltern? Nun, wir lesen von einem vergleichbaren Ereignis im Buch Ruth, Kapitel 4, Vers 17. Da heißt es, und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Die Nachbarn Elisabeth sahen es allerdings als selbstverständlich an, das Kind nach seinem Vater Zacharias zu benennen. Was uns heute verwundert ist, dass der Junge erst bei der Beschneidung, also an seinem achten Lebenstag, seinen Namen erhielt. Wir gehen zum Amt und lassen den Namen, den wir unserem Kind geben, unmittelbar nach der Geburt bestätigen. Aber auch von Jesus lesen wir in Lukas 2, Vers 21, als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Diese Sitte der Juden wurde seit uralter Zeit bis in unsere heutige Zeit überliefert und wird bei den Juden auch bis heute praktiziert. Sie kommt daher, dass Abraham und Sarah ihre neuen Namen erhielten, als die Beschneidung erstmals von Gott angeordnet wurde. Daher rührte die Verbindung von Beschneidung und Namensgebung. Aber Elisabeth widerspricht den Nachbarn energisch. Sie spricht ihre Worte nein, sondern er soll Johannes heißen, mit Nachdruck. Sie wusste natürlich von ihrem Mann Zacharias über all die Dinge Bescheid, die ihm im Tempel widerfahren waren, als Gabriel dem Zacharias erschienen war. Aber die Nachbarn lassen sich nicht leicht überzeugen. Sie wenden ein, dass es in der ganzen Verwandtschaft von Zacharias und Elisabeth den Namen Johannes nicht einmal gäbe. Und sie rufen Zacharias herbei, damit die Sache durch ihn entschieden werde. Er würde doch gewiss einverstanden sein, dass sein Sohn nach ihm heiße, dachten sie. Doch Zacharias konnte ja nicht sprechen. Wir erinnern uns an Wolfgangs Predigt, dass er die durch den Engel überbrachte Verheißung angezweifelt hatte und deshalb um seines Unglaubens willen mit Sprachlosigkeit geschlagen wurde. Aber er ließ sich ein Pinakidion geben, das ist ein Schreibtäfelchen, ein Wachstäfelchen, und darauf schrieb er, Johannes ist sein Name. Hier ist die Formulierung bedeutsam, die Zacharias anwendet. Er bestätigt hier nicht einfach die Aussage seiner Frau Elisabeth, die diesen Namen ja schon genannt hatte. Vielmehr sagte er mit seiner Formulierung, Johannes ist sein Name, mein Sohn hat seinen Namen bereits bekommen und ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Und das ist begreiflich, wenn man bedenkt, dass ja der Name Johannes über den Engel Gabriel direkt von Gott selbst kam. Wir haben uns ja daran erinnert, dass Zacharias Unglaube im Tempel mit seiner zeitweisen Stummheit gestraft wurde. Nun, das griechische Wort Kophos, das im Vers 22 für stumm gebraucht wird, bedeutet in erster Linie taubstumm. Und das scheint hier auch wirklich der Fall gewesen zu sein, denn die Leute, die ihn herbeiriefen, mussten ihm mit Zeichen bedeuten, dass er kommen sollte. Sie winkten ihn herbei. Es heißt hier wörtlich, sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wollte, dass er heißen solle. Und während sich noch alle über seine Antwort wunderten, dass er den Namen Johannes bestätigte, löste sich seine Zunge und er richtete seine ersten Worte mit einem Lobpreis an Gott. Wie ist das bei uns, ihr Männer hier im Saal? Stellen wir uns einmal vor, jeder für sich selbst, er sei Zacharias. Stellen wir uns vor, wir wären mit Elisabeth verheiratet, einer Frau, die entsprechend unserer Erfahrung keine Kinder bekommen kann. Und nun kommt jemand, unterbricht uns unverhofft in unserem Tagwerk und erzählt uns, wir würden Vater werden, mit Elisabeth. Würden wir dem auf der Stelle Glauben schenken? Würden wir wie Maria sofort sagen können, siehe, ich bin der Knecht des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort? Hätten wir erhebliche Zweifel an der Wahrheit der Verheißung? Ganz gewiss. Würden wir innerlich darüber lachen, wie Sarah? Ganz sicher. Würden wir vielleicht sogar zornig werden darüber, dass jemand seinen Scherz mit unserer größten Trübsal treibt, unserer Kinderlosigkeit? Auf jeden Fall. Andererseits, wenn es so wäre, würden wir uns dann damit bescheiden können, für eine Zeit von 9 bis 10 Monaten taubstumm zu sein? Würden wir überhaupt noch in der Lage sein, unseren Dienst zu versehen, unsere Arbeit zu tun? Wären wir für unsere Umwelt überhaupt noch genießbar? Oder wäre nicht unser erster Gang zum Arzt und zum Psychologen? Unsere erste Handlung, die Forderung nach einer Krankschreibung. Unser erster Wunsch, die Heilung. Und nun erst stellen wir uns vor, es wäre alles so geschehen, wie es uns der Fremde vorausgesagt hat. Und nun ist das Kind da, ein gesunder Knabe. Und wir erinnern uns an unsere Aufgabe, diesem Jungen einen bestimmten Namen zu geben, den es in unserer Familie noch niemals gegeben hat. Und jetzt, da wir das unbegreiflicherweise wirklich getan und den Namen bestätigt haben, können wir plötzlich wieder hören, was um uns herum geredet wird. Und wir probieren unsere Zunge aus und es kommen wieder Laute aus unserem Mund. Laute, die wir bewusst geformt haben. Was wäre da wohl das Erste, was wir von uns hören ließen? Wäre das ein Lobpreis Gottes, voller Freude und Anbetung? Ich habe in der letzten Bibelstunde zum Kolosserbrief in Hünfeld und Mackenzell versucht, den Begriff der Sanftmut zu erklären. Vielleicht ist es sehr gut, wenn ich das hier vor der Gemeinde noch einmal tue, damit wir, vor allem wir Männer, einmal eine gute Vorstellung davon bekommen, welche Haltung unser Herr von uns in allen Lebenslagen sehen möchte. Sanftmut kennzeichnet Freundlichkeit, Nachsicht, Milde. Von Freundlichkeit und Nachsicht haben wir eine gute Vorstellung. Von Milde wohl auch noch. Aber was verstehen wir unter dem Begriff Sanftmut? Ich möchte euch das gerne erklären, aber dazu muss ich etwas weiter ausholen. Weiß jemand, was eine Sänfte ist? Ich meine jetzt nicht direkt den bekannten Tragstuhl, in dem man in früheren Zeiten und in manchen Ländern auf der Welt auch heute noch hochgestellte Persönlichkeiten umherträgt, damit sie sich nicht selbst bemühen müssen. Ich meine eher die Ursache für den Tragstuhl, von der er auch seinen Namen hat. Eine Sänfte ist eine leichte Absenkung im Gelände. Und da kommt der eben beschriebene Tragstuhl ins Spiel. Der muss nämlich so getragen werden, dass die Person, die darin sitzt, die durch die Sänfte im Untergrund verursachte Bewegung kaum spürt. Das heißt, dass er so getragen werden muss, als gäbe es da überhaupt keine Abweichung von der Ebene. Und diese Haltung, die nennt man Sanftmut. Ein Physiker würde sagen, Sanftmut ist, wenn die Amplitude der Gefühlsäußerungen niedrig bleibt. Das ist der Fall, wenn die Gefühls- und Gemütsausschläge eines Menschen, ungeachtet von allem, was ihm widerfährt, gering bleiben. Wenn er nicht auffährt, falls ihm Übles begegnet. Wenn sich seine Freude nicht überschäumend zeigt, sondern als angenehme, stille, ehrliche Freude. Wenn sich seine Trauer nicht in lautem Jammern und Klagen, nicht im Zerreißen der Kleider äußert, sondern in stiller Zurückgezogenheit. Und wenn der Zorn, der ihn befällt, nicht Jähzorn ist, dann haben wir es mit Sanftmut zu tun. In der Sanftmut spiegeln wir also unseren Herrn Jesus Christus wider, der, 1. Petrus 2, Vers 23, geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Zurück zu unserer Frage. Wären wir Männer wohl in der Lage, nach einer solchen Erfahrung, wie Zacharias sie erlebt hatte, nach einer solchen monatelangen Behinderung, wären wir wohl in der Lage, unmittelbar, nachdem wir unsere Sprach- und Hörfähigkeit wiedererlangt hätten, als allererstes Gotteslob zu äußern? Ich kann euch sagen, ihr Brüder, es lohnt, darüber einmal nachzudenken. Zurück zu unserem Text. Wir lesen: Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Es ist klar und verständlich, dass die Menschen, die die Ereignisse um die Geburt Johannes des Täufers miterlebt hatten, und auch die, die nur davon hörten, tiefe Ehrfurcht befiel. Im ganzen Gebirge von Juda gab es lange Zeit kein anderes Gesprächsthema. Aber es war hier nicht von Klatsch oder nachbarlichem Geschwätz die Rede, denn wir lesen, dass sie es zu Herzen nahmen. Später in Lukas 2, Vers 51 lesen wir eine nahezu identische Wendung, die sich auf Maria bezieht. Gott bereitete nicht nur seinen Knecht Johannes für einen einzigartigen, unwiederholbaren Dienst zu. Er bereitete auch die Herzen der Menschen in Israel darauf vor, den Messias zu empfangen. In unserem Textabschnitt kommen zwei Wörter vor, die im Neuen Testament nur von Lukas gebraucht werden und die belegen, mit welcher Ernsthaftigkeit die Menschen miteinander sprachen, was wohl aus diesem Kind werden sollte. Diese beiden Worte kommen im Vers 65 vor. Das erste der beiden, periokeo, ist ein zusammengesetztes Wort, das wörtlich darumherwohnen, umherwohnen bedeutet. Es legt dem Leser nahe, dass damit die gesamte Bevölkerung der Berge Judäas in die Betrachtung der Vorfälle eingeschlossen ist. Das übliche für Sprechen gebrauchte Wort im Griechischen ist laleo. Lukas gebraucht aber hier das Wort dialalio, das so viel heißt wie endgültig besprochen, abschließend erörtert. Das bedeutet so lange und ausführlich besprochen, bis jede Einzelheit letztendlich geklärt ist. Und nun erfahren wir zum Schluss, dass auch die Hand des Herrn mit dem Kinde war. Was verstehen wir denn darunter? Wer oder was ist denn die Hand des Herrn? Nun, die Hand Gottes und die Hand Christi sind ein und dasselbe. Das lesen wir in Johannes 10 in den Versen 27 bis 30. Da heißt es: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Beiden, Vater und Sohn, kommt die Schöpfer, die Erhalter und die Richtermacht zu. Wenn die Heilige Schrift von Gottes Hand redet, dann dürfen wir nicht nur an Gottes Macht denken. Dann ist auch seine Weisheit gemeint. Psalm 119, Vers 73 und Jesaja 66, Vers 2. Auch Gottes Güte ist beteiligt, wenn von seiner Hand die Rede ist. Psalm 104, Vers 28, Psalm 145, Vers 16, Sacharja 13, Vers 7. Wenn es von den Propheten heißt, die Hand des Herrn kam über sie, wie in Hesekiel 1, Vers 3 oder 2. Könige 3, Vers 15, dann ist das eine ganz besondere Machterweisung Gottes, nach der sie vom Geist Gottes erfüllt oder bewegt wurden. So sagt beispielsweise Hesekiel in Kapitel 8, Vers 1, die Hand des Herrn fiel auf mich. Und in Kapitel 11, Vers 5, der Geist des Herrn fiel auf mich. Die Hand des Herrn ist auch nicht zu kurz, um zu helfen, wie es in 4. Mose 11, Vers 23 und Jesaja 59, Vers 1 heißt. Gott ist Geist und er ist demnach unsichtbar. Er ist als Schöpfer der Raumzeit selbst über alles Räumliche und Endliche erhaben. Gott ist als Geist lauter Kraft, Stärke, Leben und Licht, wie es in Johannes 1, Vers 5 heißt. Und er wohnt in einem unzugänglichen Licht, Psalm 104, Vers 2, 1. Timotheus 6, Vers 16, Johannes 4, Vers 24. Gott hat als Geist nicht Fleisch und Bein, keine Leiblichkeit wie wir Menschen, Lukas 24, Vers 39. Wenn wir auch ursprünglich nach seinem Bilde erschaffen sind, die Heilige Schrift spricht dennoch von Arm, von der Hand, von Augen, Ohren, Mund, Fingern und Füßen Gottes. Sie tut das, um unserer begrenzten und schwachen Fassungskraft in göttlichen Dingen zu Hilfe zu kommen. Es geschieht auch mit Rücksicht darauf, dass der Sohn Gottes wahrhaftiger Mensch geworden ist und in verklärter Menschennatur auf dem Thron Gottes sitzt. Die Ausdrücke in der Schrift, die menschliche Glieder erwähnen und Gott zuschreiben, sind zwar in erster Linie bildlich zu fassen, aber wir müssen uns hüten, diese Begriffe zu sehr zu vergeistlichen. Und nun lesen wir in unserem Textabschnitt: Denn auch die Hand des Herrn war mit ihm. Was das im Eigentlichen bedeutet, hat uns vor 7 Wochen Wolfgang in seiner Predigt ausgelegt. In dem damaligen Textabschnitt haben wir gelesen, er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt sein. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen. Vor ihm, damit ist der Herr Jesus gemeint, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Wir wissen, dass Israel bis heute nicht zugerüstet ist, aber wir wissen auch, dass der Herr diese Zurüstung noch vollenden wird. Was Johannes dem Täufer hier zugeschrieben wird, ist keinem Menschen von sich aus möglich. Alles das kann nur von dem Herrn selbst bewirkt, in seinem Geist erdacht und in seiner Kraft bewerkstelligt werden. Um Johannes für diese Aufgabe zuzurüsten und ihn zu seinem Dienst zu befähigen, um ihn auf das, was ihn erwartete, vorzubereiten, war die Hand des Herrn von Anfang an mit ihm. In Kraft, in Weisheit und in Gehorsam. Wie er seine Aufgabe bewältigt hat, wie es ihm in diesem Dienst ergangen ist und was er für den Herrn erreicht hat, das werden wir, wenn der Herr will und wir leben, im nächsten Monat erfahren, wenn das Kapitel 3 im Lukas-Evangelium besprochen werden wird. Am nächsten Sonntag wird uns Stefan Weinbach zunächst das wunderbare Loblied des Zacharias vorstellen, mit dem er Gott für die erwiesene Barmherzigkeit Danke sagte. Lasst uns noch miteinander beten. Wir wollen dazu, wenn es uns möglich ist, aufstehen. Lieber Vater im Himmel, du hast uns deinen geliebten Sohn geschenkt dass er Sühnung für unsere Schuld, für unsere Sünden leiste. Und er hat es getan, ohne Murren, ohne Widerspruch. Ist er den schweren Weg gegangen, den dein Plan ihm vorgezeichnet hat. Wir können dir und ihm immer wieder nur danken, dass hier ein so wunderbarer Gehorsam zwischen dem Sohn und seinem Vater bestanden hat. Und dich, Papa, im Himmel loben und preisen dafür, dass du deine übergroße Liebe über uns Geschöpfe ausgegossen hast. Wir danken dir, dass du ihm einen Vorläufer, einen Herold vorausgeschickt hast, der auf dich, auf deinen Sohn vorbereitet hat. Und wir danken dir, dass du ihn ausgerüstet hast mit allem, was nötig war, und dass du mit deiner guten Hand bei ihm gewesen bist alle seine Tage. Wir danken dir, dass wir das so betrachten durften und bitten dich, Herr, dass du uns auch weiter Erkenntnis schenkst aus deinem Wort und die Weisheit, diese Erkenntnis in unserem Leben umzusetzen und an andere weiterzugeben. Amen.